Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Orla.
Nicolo Negro Café. Faz cantar a catropada.
Willkommen zur Sendung Café Alerta, dem Antifa-Radio für Neumünster und Umgebung. Wir sind ab jetzt in einem vierwöchigen Rhythmus zu hören, immer am dritten Montag des Monats um 19 Uhr. Ja, und wer ist heute am Mikrofon?
Clément ist dabei, heute auch für Musik zuständig, aber auch wie gehabt für die inhaltlichen Beiträge.
Genau. Und ja, wir suchen auch immer noch weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen für unsere Sendung für linke Politik, Musik und Kultur. Genau, so ist das.
Ja. Diese Sendung heute ist Teil der Sendungsreihe zu Faschismus und Antifaschismus in englischsprachigen Ländern. Nachdem wir letztes Mal Kanada beleuchtet haben, geht es diesmal um das Vereinigte Königreich. Wir haben mehrere Bands ausgesucht, die bei den Rock Against Racism Konzerten aufgetreten sind, also bei den ab 1978 stattfindenden Shows, die organisiert wurden von der britischen Anti-Nazi League. Die waren über den Aufstieg der National Front besorgt und wollten die Öffentlichkeit für einen erneuten oder vor einem erneuten Aufstieg des Faschismus warnen. Auslösendes Moment für einige Bands waren aber auch öffentliche Entgleisungen von David Bowie und Eric Clapton. Während Bowie in einem Interview mit dem Playboy in der September-Ausgabe 76 seine Bewunderung für Adolf Hitler geäußert hatte und meinte, ein faschistischer Führer würde Großbritannien guttun, mahnte Clapton, Großbritannien dürfe keine schwarze Kolonie werden. Bowie verteidigt sich damit dann, also später dann damit, dass er unter schweren Drogeneinfluss gestanden habe, und auch Clapton distanzierte sich und wies auf seine Alkohol- und Drogensucht hin. Viele Bands waren aber von solchen Lippenbekenntnissen nicht überzeugt. Für sie war es zu wenig und sie gaben eben explizit Konzerte für die Anti-Nazi-League. Dabei waren The Clash, Elvis Costello, Stiff Little Fingers und Crisis. Von ihnen allen haben wir heute Musik dabei. Darüber hinaus spielen wir aber auch noch zwei unbekanntere Stücke, die musikalisch etwas andere Akzente setzen. Der Song White Riot, also Weiße Ausschreitungen, war die erste Single der Punkband The Clash und wurde im März 1977 veröffentlicht. Es war gleichzeitig der umstrittenste Song der Band, da einige ihn missverstanden als Aufruf für Rassenunruhen, wohingegen Joe Strummer und Clash-Bassist Paul Simonon ihre Erlebnisse bei den Notting Hill Carnival-Unruhen von 1976 musikalisch verarbeiten wollten. Damals hatten schwarze Demonstrierende sich blutige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert, während die beiden Clash-Mitglieder zwar versuchten, ein Auto in Brand zu setzen, es aber nicht schafften. 1978 spielten The Clash den Track im Victoria Park in London vor 1000 Besucherinnen und Besuchern des Rock Against Racism Festivals. Die 1977 gegründete Band Crisis trat oftmals auf Rock Against Racism Veranstaltungen auf. Gitarrist Douglas Pearce bezeichnete die Band sowohl als trotzkistisch als auch als eine Mischung aus sozialistisch und pazifistisch. Kritikerinnen und Kritiker beleidigen sie aber auch gerne als rote Faschisten. Ihre politischen Texte richteten sich gegen die britische Regierung, aber auch gegen den Nationalsozialismus. Ihre Punkmusik kam sehr rhythmisch, strukturiert und poetisch daher. Teilweise wurde diese Musikrichtung in Rezensionen auch als Music to March to getauft. Im Song Holocaust, dessen Titel das Thema klar umreißt, warnen sie ihre Landsleute. You'd better watch out, brothers, also passt gut auf, Brüder. They're heading for a comeback, also ne, sie kündigen sich an, wiederzukommen. Remember Belsen, remember Auschwitz. Also ganz klar hier die Warnung, sich daran zu erinnern, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sich nochmal vor Augen zu führen, ja, wozu der Holocaust geführt hat. Also zu unserem Themenschwerpunkt haben wir eben in einer Ankündigung des Liedes schon gehört, dass sich die Nazi-Szene in England der 70er Jahre vor allem in der National Front zusammengeschlossen hatte. Die National Front hat dann aber zum Beispiel die Position des iranischen Ayatollah Khomeinis unterstützt, was in den 80ern eben dazu führte, dass die Nazi-Skinheads dem National Front den Rücken kehrten. Viele Nazis wanderten zur British National Party ab, die viele Jahre später, also ab 1999, als Nick Griffin Parteivorsitzender wurde, Kreide gefressen hatte und eben auf die offenen Bezüge zur NS-Zeit verzichtete, wodurch sie 2009 unter anderem dann auch ins EU-Parlament gewählt wurden. Im November 2008 wurden aber die persönlichen Daten von mehr als 12.000 Mitgliedern und Sympathisantinnen der Partei auf WikiLeaks im Internet veröffentlicht. Ab 2010 gab es zudem mehrere offen rassistische Aussagen von British National Party Politikerinnen und Politikern, die nicht zum Image der gemäßigten Partei passen wollten, sodass es dann zu einem massiven Mitgliederschwund kam. Rechte Hooligans sammelten sich eher dann in der English Defense League, die ab 2009 in Szene trat.
Ja, und ich möchte euch ein bisschen was zur Geschichte der European Defense League oder kurz EDL vorstellen. Das ist eine ziemlich turbulente und trübselige Geschichte. Um die EDL in ihrer jetzigen Form als nationale und in gewisser Weise internationale Kraft zu verstehen, ist es ja zunächst sinnvoll, ihre frühen Anfänge kurz zu untersuchen. Die EDL entstand als lokale Protestgruppe. Es scheint, dass die Ursprünge der britischen Counter-Jihad-Bewegung in Form eines Blogs mit dem Titel Lionheart von einem Anhänger der British National Party, kurz BNP, namens Paul Ray stammen. Paul Ray ist ein gebürtiger Einwohner der Stadt Luton. Das ist ein Epizentrum des Konflikts zwischen rechtsextremen und muslimischen Extremisten im Land. Und heutzutage wird er rundweg als ineffektiver Selbstdarsteller verspottet, der von der antifaschistischen Überwachungs- und Aktivistengruppe Hope Not Hate als etwas mehr als ein Fantasie- und Öffentlichkeitssuchender beschrieben wird. Ray begann 2007 mit einem starken Anti-Islam-Fokus, der von der wachsenden Counter-Jihad-Bewegung in den Vereinigten Staaten inspiriert wurde. Als Ray begann, sich sozusagen als Fahnenträger der Counter-Jihad-Bewegung in Großbritannien zu etablieren, scheint er sich an einem Blog namens Jihad Watch orientiert zu haben, das er schon früh als eine sehr gute und zuverlässige Nachrichtenquelle beschrieb. In einem früheren Beitrag legt er seine politische Position und seine Inspiration dar. Er behauptete, dass die Bedrohung durch den radikalen Islam zu seinem politischen Erwachen geführt habe und gab zu, ein Anhänger der BNP zu sein, weil sie, Zitat, angelsächsische britische Bürger sind, die genauso sind wie ich, dessen Land dies ist, dessen Vorfahren für dieses Land gekämpft und gestorben sind und die britische Lebensweise bewahren wollen. Er leugnete, ein Nazi zu sein oder rassistische Ansichten zu vertreten und wurde von der Botschaft der BNP zum Schutz der britischen Kultur und Identität angezogen. Die BNP durchlief damals eine Art Umbenennung, wobei Nick Griffin versuchte, sich von der rassistischen, neonazistischen Vergangenheit der BNP zu lösen, um die Partei wählbar zu machen. Es scheint, dass Ray zusammen mit vielen anderen britischen Wählern zu dieser Zeit von einem zynischen Wahltrick von Griffin aufgenommen wurde. Er beschreibt, dass auch er die Partei für eine neonazistische Organisation gehalten hatte, bis er anfing, seine eigene Forschung zu betreiben und überzeugt wurde, dass sie unter ihrem neuen Führer die Richtung geändert hatte. Das heißt dort, the BNP has evolved and is evolving into a political party for the British people, reflecting modern life in Britain in the 21st century and the serious issues facing our communities and country, also realizing that our society is now a multi-ethnic society. Ja, er äußert sich also in einer Art aggressiven und kompromisslosen Integrationismus, der zum Markenzeichen der Ideologie der EDL werden sollte. Wobei er offenbar die Einwanderung und ein multiethnisches Großbritannien akzeptiert und gleichzeitig fordert er aber, dass alle Bürger und Einwohner die britischen Werte respektieren sollen. Die nach seiner Meinung legale und illegale Einwanderung war jedoch nach wie vor ein zentrales Thema und eine aktuelle Studie behauptet, dass dies bei den EDL-Anhängern nach wie vor der Fall ist. Die EDL behauptet zum Beispiel: Wir haben legale und illegale Einwanderer aus ganz Europa, die Arbeitsplätze von der britischen Bevölkerung übernehmen und von unserem steuerpflichtigen Sozialstaat nehmen.
Der einstige New Waver Elvis Costello aus London, der auch in den 1980ern Produzent der Ska-Band The Specials und der Irish Folkband The Pogues war, hat 1978 in Brixton auf einem Rock Against Racism Konzert gespielt. Costello warnt in seinem Song Night Rally davor, die Nazis zu unterschätzen. You think they are so dumb, you think they are so funny, wait until they've got you running to the night rally. Wobei die Night Rallies, also nächtliche Fackelmärsche, sich sowohl auf die SA beziehen können, als auch auf den Ku Klux Klan. Zurückblickend kommentierte Costello sein Lied: History suggests that underestimating the crude appeal of bigots is usually a mistake. Rohlinge sind seiner Meinung nach also durchaus in der Lage, gefährlich zu werden, auch wenn ihnen strategische Weitsicht fehlt.
Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, war die EDL eng mit dem Namen Tommy Robinson verknüpft. Robinson war zunächst nur maskiert aufgetreten, bis er im April 2010 von einem Fotografen ohne Vermummung erwischt wurde und im Juni desselben Jahres das antifaschistische Magazin Searchlight enttarnt hatte, dass hinter dem Pseudonym Tommy Robinson der Nazi Stephen Yaxley Lennon steckte, der wegen des Angriffs auf einen Polizisten außer Dienst zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Robinson, aka Yaxley Lennon, ist europaweit vernetzt. 2015 trat er als Redner bei einer Pegida-Demo in Dresden auf, wobei seine Rede von Götz Kubitschek übersetzt wurde. Dennoch blieb seine Strahlweite erst noch begrenzt, denn rechte EU-Feinde schlossen sich eher im UKIP, der UK Independence Party, zusammen, die vor allem mit dem Namen Nigel Farage in Zusammenhang steht. Wie diese Partei ihren Wahlkampf gestaltete, berichtete im Juni 2015 das Radio Dreieckland aus Freiburg, die mit der Oxforder Soziologin Jutta Kavalarovic über die Wahrnehmung von Migration bzw. Migrantinnen und Migranten während des Wahlkampfs gesprochen hat.
Jetzt hören wir ein Interview mit Jutta Kavalarovic. Sie ist Soziologin an der Universität Oxford in Großbritannien und forscht zur Wahrnehmung von Migration, von Immigration und MigrantInnen in Großbritannien. Am 7. Mai fand die letzte Unterhauswahl in Großbritannien statt. Die Konservativen haben gewonnen. Und obwohl die rechtspopulistische Partei UKIP mit Nigel Farage an der Spitze nur einen Sitz im Parlament gewonnen hat, das hat sie trotzdem großen Wahlerfolg gefeiert, weil sie in sehr, sehr vielen Wahlkreisen auf den zweiten Platz gekommen ist. Das ist ein etwas seltsames oder ein etwas spezielles Wahlsystem in Großbritannien, das nach dem Motto First Past the Post funktioniert. Also der nur die Partei, die die meisten Stimmen in einem Wahlkreis bekommt, stellt den oder die Abgeordnete. Nichtsdestoweniger, wie gesagt, hat UKIP einen relativ großen Wählerinnenanteil bekommen. Und das Ganze mit einem Wahlkampf, der sehr, sehr stark von einer Stimmungsmache gegen Einwanderer und EinwandererInnen geprägt war. Dazu hören wir jetzt Jutta Kavalarovic.
Jutta, deine Studie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Einwanderung und Stimmen für UKIP bei der letzten Unterhauswahl im Mai. Im Wahlkampf hat UKIP unter anderem damit geworben, die Einwanderung nach Großbritannien einzudämmen. Kannst du sagen, inwiefern die Strategie erfolgreich war, obwohl sie nur einen Sitz im Parlament gewonnen haben?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ursprünglich war UKIP eine Anti-EU-Partei, aber in letzter Zeit haben sie ihr Profil ein wenig verändert und sich auf Einwanderung als Hauptthema konzentriert, was auch mit der EU zu tun hat. Aber sie haben darauf viel Gewicht gelegt. Das scheint funktioniert zu haben, denn es gibt zurzeit große Verbitterungen über Immigration im Moment in Großbritannien. Das scheint also funktioniert zu haben. Der Grund, warum UKIP nur einen Sitz im Parlament bekommen hat, da muss man sich bewusst machen, dass das Wahlsystem in Großbritannien es kleineren Parteien sehr schwer macht, gewählt zu werden. Also andere Parteien als die drei großen, die konservativen Labour und Liberal Democrats. Aber viele Leute haben für UKIP gestimmt und sie sind in vielen Wahlkreisen auf den zweiten Platz gekommen, was schon sehr viel über ihren Einfluss aussagt.
Einer der interessantesten Befunde fand ich während deiner Schlussfolgerungen darüber, dass die Befragten, je näher die Wahl kam, dachten, die Zahl der EinwandererInnen steige an. Wie erklärst du dir das?
Ich konnte mit WählerInnen-Daten arbeiten, für die die gleiche Gruppe von Personen in mehreren Stadien nach ihrer Wahrnehmung von Immigration gefragt wurde. Also alle 3 Monate die gleichen Fragen. Und das spricht für die Idee der Politicized Places-These, dass die Menschen Themen mehr Aufmerksamkeit widmen, wenn diese oft durch die Medien in den Vordergrund rücken. Wenn sie also Schlagzeilen über Einwanderung lesen, entweder in Zeitungen, im Internet, Radio oder Fernsehen. Und je näher die Wahlen kamen, desto mehr wurde das Thema vor allem von PolitikerInnen benutzt, um darüber zu sprechen. Vor allem die Anti-Einwanderungspartei UKIP. Weil die Menschen also immer wieder davon hörten, fingen sie auch an zu glauben, dass es ein besonders wichtiges Thema sei. Und sie haben sich auch umgeschaut und festgestellt, dass es tatsächlich mehr Einwanderung gibt. A more and more urgent issue, more important issue. And they were also looking around and starting to
maybe notice more immigration in their local area. But noticing more immigration after. Also haben Sie gemerkt, dass es mehr Einwanderung gibt, nachdem man Ihnen gesagt hat, Einwanderung sei ein drängendes Thema?
Ja. Ja, was die Untersuchung gezeigt hat, ist, dass die meisten Menschen nicht besonders gut darin sind, den Anteil von Immigrantinnen einzuschätzen. Wenn man also Leute zum Beispiel in Großbritannien fragt, zu schätzen, wie viel Prozent sind Einwanderer, Ausländer, dann sagen sie normalerweise so etwas wie um die 30%, was eine riesige Überschätzung ist, denn die Zahl, egal ob man ethnische Minderheiten oder im Ausland geborene Menschen nimmt, liegt bei rund 13%. Grundsätzlich gibt es also eine große Lücke zwischen der demografischen Realität in ihrer Umgebung und was sie glauben, was dort passiert. Allerdings haben sich Wahrnehmung und Wirklichkeit etwas angenähert, je näher die Wahl rückte, was vielleicht darauf hindeutet, dass die Menschen gegenüber Einwanderung aufmerksamer wurden.
Okay. Du unterteilst in deiner Studie die Gruppe der ImmigrantInnen in drei verschiedene Kategorien. Im Ausland geborene Weiße, im Ausland geborene Nicht-Weiße und in Großbritannien geborene Nicht-Weiße. Warum machst du diesen Unterschied?
Das ist interessant, denn jedes Mal, wenn wir über Einwandererinnen reden, ist gar nicht klar, was damit überhaupt gemeint ist. Also wenn man Leute in Umfragen fragt, also wenn man nach ihren Ansichten zu Immigrantinnen fragt, weiß man nie so genau, wen sie damit eigentlich meinen. Untersuchungen zeigen, dass es oft kleinere Gruppen sind, die Menschen als Einwanderer verstehen, zum Beispiel Asylbewerberinnen, die eine sehr kleine Gruppe darstellen. Die meisten Migrantinnen in Großbritannien sind ausländische Studierende und die Menschen denken in der Regel nicht an ausländische Studierende, wenn sie nach EinwandererInnen gefragt werden. Es geht also entweder um ethnische Minderheiten oder im Ausland geborene Personen im Zusammenhang mit Einwanderung. Und ich wollte diese Unterscheidung sehr deutlich machen und habe die Einwanderer in drei sich nicht überschneidende Gruppen eingeteilt, auch um herauszufinden, welche Gruppe am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Meine Untersuchung zeigt jetzt, dass es vor allem die nicht-weiße Gruppe ist, obwohl es gerade eine große Debatte um die Einwanderung von Personen aus Osteuropa gibt. Welche Gruppe aber am ehesten gemeint ist, wenn über Immigration gesprochen wird, ist die nicht-weiße. Was ein bisschen absurd ist, denn es gibt viele Menschen, die nicht weiß sind, aber in Großbritannien geboren sind, also zur zweiten oder dritten Generation von Einwanderern gehören und sich als Britinnen fühlen und trotzdem von einigen als Migrantinnen wahrgenommen werden.
Konntest du feststellen, dass im Ausland geborene Weiße nicht so sehr im Fokus standen, obwohl die UKIP oder zumindest Nigel Farage sich oft auf Rumäninnen oder Bulgarinnen als illegale, aber zumindest zwielichtige EinwandererInnen bezogen hat?
Ich denke, also ich möchte natürlich nicht von der Realität entrückt erscheinen. Es gab eine große Einwanderungswelle von Osteuropa nach Großbritannien ab 2004. Viele Menschen, vor allem Polen, kamen nach Großbritannien. Aber es scheint, dass es vielleicht einfacher ist, Leute auf der Straße wahrzunehmen, die nicht weiß sind, als Leute aus Osteuropa. Menschen sind also nicht so gut darin, Einwanderung aus Osteuropa überhaupt wahrzunehmen. Ein anderer Punkt ist, dass über Osteuropäerinnen zu sprechen Teil einer Strategie von Parteien wie UKIP sein könnte. Also es ist in Großbritannien schon Konsens, dass eine politische Partei nicht allzu weit kommt, wenn sie sich auf ethnischen Nationalismus bezieht, wenn sie also die Vorstellung betont, dass weiße Personen unglücklich sein könnten über die Einwanderung nicht weißer Personen. Das war die Strategie der British National Party und die ist damit nicht gut gefahren. Also vielleicht hat UKIP sich entschieden, stattdessen mehr über die Einwanderung aus Osteuropa zu sprechen.
So that was the strategy of BNP and they didn't do well on that strategy. So maybe UKIP decided to talk about Eastern Europe, focus more on Eastern European immigration instead.
In deinem Fazit schreibst du, dass deine Resultate die These von Daniel J. Hopkins unterstützen, nach der EinwandererInnen schnell das Ziel von Feindseligkeiten werden, wenn tatsächlicher demografischer Wandel vor Ort auf eine starke politische Thematisierung von Immigration trifft. Obwohl UKIP jetzt ja nicht Teil der Regierung geworden ist, bleibt Einwanderung im Moment ein großes Thema in Großbritannien. Was können wir in den nächsten Monaten erwarten? Ist es möglich, dass die Gewöhnung an das Thema und auch das Abebben der Wahlkampfstimmung diese Feindseligkeit wieder reduziert?
Ja, wenn ich deine Frage richtig gehört habe, es wird vielleicht im Vergleich mit den Monaten direkt vor der Wahl etwas ruhiger rund um das Thema Einwanderung werden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das Thema nicht wirklich erledigt ist. Das Thema EU-Referendum in Großbritannien, wir wissen jetzt, dass das kommen wird. Es wird also eine große Debatte geben über Sozialleistungen, die Kosten der Einwanderung für Großbritannien, vor allem Einwanderung aus der EU, aber auch darüber hinaus. Das Thema Einwanderung wird noch eine ganze Weile bleiben.
Okay, vielen Dank. Das war Jutta Kavalerovic von der Universität Oxford.
Brown walks, your face don't fit. Brown walks, you ain't no Brit. Stick together, we all be right. Me and you, the only colors that we need, red, white and blue. Die 77 gegründete Politpunk-Band Stiff Little Fingers aus Belfast besingt hier quasi ein Streitgespräch zwischen Rassisten, Rassistinnen und ihnen, die den Behauptungen, Schwarze oder People of Color würden nicht nach England gehören, widersprechen und betonen, dass der Union Jack blau, weiß und rot sei und dass das die einzigen relevanten Farben seien, nicht die Farbe der Haut. Die Band hat den großen Durchbruch nie geschafft. Die berühmte US-Punkband Green Day gab aber an, dass sie neben The Clash vor allem von dieser nordirischen Band geprägt wurden, die nach den ersten Erfolgen dann nach London zog, was aber zu ihrer Spaltung führte. Seit Jared Batten, ein langjähriger UKIP-Abgeordneter aus dem EU-Parlament, 2018 die Leitung der Partei übernahm, kam es zu einer programmatischen Neuorientierung. UKIP rückte nach rechts und sollte vor allem nun gegen den Islam kämpfen. Es kam auch zu einer zunehmenden Allianz, ausgerechnet mit Tommy Robinson, der inzwischen nicht mehr Anführer der rassistischen English Defence League war. Entgegen den Einwänden seiner eigenen Mitglieder ernannte Batten Robinson zum offiziellen Berater zum Thema, in Anführungsstrichen, muslimische Vergewaltigungsbanden und für eine Gefängnisreform. Robinson ist aber eher Aktivist als Politiker. Er benahm sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Die Social Media Plattform Twitter, Instagram und Facebook haben seine Auftritte wegen wiederholter Verstöße gegen die Plattformrichtlinien gelöscht. Das alles führte dazu, dass das Partei-Urgestein Farage nach 25-jähriger Parteimitgliedschaft aus UKIP austrat und Batten als besessen vom Islam bezeichnete. Zahlreiche Abgeordnete von UKIP und vor allem auch führende Parteifunktionärinnen und Funktionäre folgten seinem Beispiel und schwächten somit die Partei noch weiter. Das antifaschistische Magazin Der rechte Rand schrieb Anfang 2019, ohne ihren charismatischen Ex-Führer Farage an der Spitze scheint es trotz einiger kürzlich durchgeführter Meinungsumfragen,
Ohne ihren charismatischen Ex-Führer Farage an der Spitze scheint es trotz einiger kürzlich durchgeführter Meinungsumfragen, die auf aktivierbares Wählerinnenpotenzial hindeuten, kaum eine Chance für ein politisches Comeback zu geben. Dennoch scheint es aber sicher, dass ihre hetzerische Rhetorik, die ihre Gegnerin als in Anführungszeichen Verräter bezeichnet, die den in Anführungszeichen Volkswillen verraten, ein Erbe ist, das die britische politische Debatte für die nächsten Jahre vergiften wird.
Farage gründete die Brexit Party und gewann mit ihr bei der Europawahl 2019 30,5% der Stimmen. Die Brexit Party wurde also somit die stärkste Partei. Robinson hingegen erreichte als unabhängiger Kandidat nur 2,7% der Stimmen. Die britische Romanautorin, Rapperin und Spoken-Word-Künstlerin Kate Tempest aus Südlondon, die bereits im Vorprogramm von Billy Bragg auftrat, hat dieses Lied Europe is Lost bereits Ende 2015 veröffentlicht. Sie beschreibt, Top-Down-Violence is structural viciousness, also das strukturelle Übel von Gewalt von oben nach unten, gepaart mit apathischer Passivität der Bürgerinnen und Bürger, als Voraussetzungen für den Rückfall in den Faschismus. Riots are tiny though, systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do.
Wir haben ja jetzt schon einiges zur Entwicklung des Faschismus in Großbritannien gehört. Nun noch was aus Deutschland. Das Pi-Radio aus Berlin hat im Mai 2019 eine Veranstaltung mit dem Faschismusforscher und emeritierten Geschichtsprofessor Roger Griffin aus Oxford mitgeschnitten, die unter dem Titel Alter Faschismus in neuen Schläuchen angekündigt war. Die sogenannte Neue Rechte reklamiert für sich einen Bruch mit dem historischen Faschismus. Doch gibt es einen ideologischen Kern von Mussolinis italienischen Schwarzhemden über die AfD und identitäre Bewegung bis hin zu Salvini, Duterte und Bolsonaro? Sind die klassischen Faschismustheorien tauglich, um die heutigen Faschismen zu beschreiben? Nützen sie in der gegenwärtigen Diskussion? Und wenn ja, was? Darauf antwortet Griffin im folgenden Mitschnitt.
Has there been a post-war fascism? Yes. Fascism has attempted to adapt. Like an animal or like a virus, it's adapting to a new habitat. It has succeeded in forming itself into new types of organization. And some people would say it is the new right is different from interwar fascism because it's no longer violent. If you look at Alain de Benoist, he doesn't talk about war or violence. But if you implemented the new right idea of society, if you preserved cultural difference, if you take Berlin and you got all waschechte Berliner together in a community and got rid of, you would have ethnic cleansing, you would have concentration camps, you would have blood, you would have death. If you implemented the new right as a vision of society, there's the violence. You turn it into policy, you turn it into actual practical politics, the violence is postponed. The first idea is to take over the hegemony of ideas in the West, to change the hegemony of ideas. And do you know what Alain de Benoist called this tactic? He said, Gramscisme de droite, right-wing Gramscism. You take Gramsci's idea of hegemony, but you win hegemony not for Marxism, but for the right-wing ideas about culture, society, and race. So I think that is dangerous. But the main form that populism takes in the West is not fascist. If you look at the examples of right-wing populism in Europe, UKIP is very interesting. Farage is not a fascist. I mean, he's an idiot, but he's not a fascist. And he's not even radical right. He's raising a legitimate democratic issue. Does Britain want to be part of the EU? That's not a fascist question. But Tommy Robinson, who may take over the party, though he's got to go to jail again, he is genuinely radical right. He's a member of Pegida. He launched the English Defence League. He's anti-Islam. He's radical right. Is he a fascist? I don't think he's a fascist. But he's really dangerous. So the thing about populism is that it straddles, in English, it straddles legitimate democratic issues and illegitimate, illiberal. You make the distinction in the Verfassungsschutz between radikal and extrem. Radikal is okay. Extreme is not okay. So most of these populist parties have a radical wing and an extreme wing. I see that in the AfD. I think you've got some genuine Nazis in the AfD. You've got a lot of illiberal AfD, but very confusingly, you've also got legitimate democratic questions about absorbing so many refugees into German society. You can't call it all fascist. You have to make distinctions. There's a legal distinction as well. It's not illegal or fascist to say, should we have more refugees in Germany? It depends what your agenda is. It depends where you was hinauswollen. Yeah? So, nearly over. Okay, well, I'll tell you how I see the situation. The danger now is not a rerun of the 1920s and 30s. The history does not repeat itself in that way. There is no danger of a new Hitler or a new Mussolini or a new Nazi Europe. But the permanent danger is xenophobia, rejection of the other, demonizing difference, creating a mental distinction between true human beings and less human beings, subtly creating a distinction between humanity and the others. And that tendency has always existed in human society. And what is happening, I see, in Europe today is fascism as one part of a general tendency to reject liberal, humanistic, socialist values. It's happening all over the world. There's a retrenchment, that means of coming back into your core identity. If you think of Islamism, the radical, political, violent form of Islam, Islam is not a religion of jihadism. Jihadism is, if you like, the it's a product of the identity crisis of Islam. If you go to India, there's Hindutva. Hindus are saying you cannot be, not all Hindus, Hindutva Hindus, the BJP, are saying you cannot be Indian if you're not Hindu. Yeah? You've got Bolsonaro now in Brazil saying there is no ecological crisis, we'll knock down the Amazon rainforest, and who has recently called the native inhabitants of the Amazonian rainforest animals. Yeah? So this new phase in which has come up really since the major financial crisis of 2008, there's so much insecurity in the world now. Demographic explosion, ecological crisis, failing economies, growing inequality, refugee crisis, a sense that the world is slipping out of control. There are two reactions for that. One is to open the heart, become more compassionate, become more loving. You don't have to be a Marxist for that or a Christian or anything. You just have to be a bloody human being, yeah? So one reaction is to open the heart. But the other reaction is to close the heart and start making distinctions between us and them. Now, there are signs of hope. I mean, I presume that everybody sitting here is part of the hope. There are people who hate the rise of populism, whether it's right-wing populism or radical right-wing populism, or don't forget there is left-wing populism as well, by the way. And as for fascism, obviously, especially in this country, I mean, you probably have an allergy to that. So there are still humanists left, there are liberals left. But the two major crises, the crisis of the environment and the crisis of demography, this could create a very fractured world, a world torn between those who want to create a whole humanity and those who want to prioritize the Germans, the Poles, the Austrians, whatever. And I think this really, I cannot really see how I cannot predict the future. I would like to live longer to see what happens, because things can change very quickly. I'm nearly there. So, is humanism and humanity shrinking like nature is shrinking? So, this is a lost humanist socialist on an ice floe. Or could there be an incredible Umschwung, an incredible sort of Rückkehr, where suddenly the crisis gets so deep. I mean, in Britain now, we've welcomed this wonderful Swedish girl who's telling us about the need for the older generation to realize that we are killing the planet. And there's suddenly a massive movement within English young people now. They're going on strike from school. They're telling their parents. I mean, an older generation might have said, what were you doing in the war? New generation in England are saying, how have you let the world get to this point? How have you allowed the planet to get into this terrible state? There could be a groundswell, a sudden explosion of what I call eco-humanism or global humanism to counteract all these terrible forces. But it's a very dangerous time we're going into. I would love to be an optimist. I am a father of a son who's going into medicine, who lives on his iPhone, who abandoned history immediately he could to do science, and I'm really glad he did. But he is instinctively globally humanistic, pro-ecology. He doesn't read newspapers, and he watches rubbish on iPhone. But his heart is in the right place. And I still have a hope that there are enough people out there that when it gets really dangerous to be alive, they react with their full humanity, because this is a sort of ideological and social civil war which is breaking out, a Bürgerkrieg but not like not the past. When we say fascism, don't think of Hitler. Think of people talking about the rebirth of their nation. Even Trump isn't a fascist. He wants to make America great, but he's not saying, let's destroy the Constitution and I'll be a president forever. So let's be careful about our language. But in a way, the language is less important than the heart. And it's the heart that we have to transmit to our students and our children and the people who are different from us, so that everybody eventually feels welcome. And I'll finish with one reference. In the 2nd century AD, there was an Epicurean philosopher called Diogenes of Oinander. And in a place which is now Turkey, he had inscribed a very long statement about philosophy of being alive. And he said at one point in Greek that there are no foreigners on this planet because everybody has the same home, the earth. And it is when we finally realize that there are no foreigners, that we are all equally in what we say in English, the same ecological boat, that maybe there'll be a new form of socialism, humanism, left wing, right wing, or whatever, and we can learn to live together. So that is the message from Brexit Britain, and I wish you all well. Thank you very much.
Die Musiker Martin Ware und Craig Marsh haben nach dem Weggang von The Human League dieses Lied als erste Single für ihre neue Band Heaven 17 gewählt. We Don't Need This Fascist Groove Thing ist ein Elektro-Funk-Dance-Track, der, auch wenn die Lyrics zwischen ernster Analyse und der scheinbaren sinnfreien Verwendung von Wörtern aus der Funksprache oszillieren, auf ironischer Weise Faschismus und Rassismus thematisiert, aber auch Thatcher und Reagan als konservative rechte Staatsführer der 80er Jahre benennt. Die BBC hat das Lied auf ihren Index gesetzt, weil deren Rechtsabteilung Sorge vor Klagen wegen der Beleidigung von Reagan hatte. Dennoch erreichte der Track Platz 45 der UK Single Charts.
Und jetzt kommen wir auch zum Ende der Sendung und haben noch einen kurzen Social Media Blog, heute präsentiert von
Clement. Ja, was war los in Großbritannien zur Zeit des Wahlkampfs? Für die Europawahl haben ja, da der Brexit noch nicht vollzogen war, auch Kandidatinnen und Kandidaten aus Großbritannien sind angetreten zur Wahl, haben sich aufgestellt, sind durch Großbritannien getourt, durch die Städte, haben sich vorgestellt, haben für ihre Zwecke geworben. Den Kandidaten Tommy Robinson, von dem wir ja schon gehört haben, hat es zweimal gleich erwischt, sogar zwei Tage in Folge. Der wurde mit Milchshakes beworfen. War es früher Sitte in Großbritannien, unliebsamen Politikern rohe Eier entgegenzuwerfen? Scheint sich da jetzt ein Shift vollzogen zu haben. Nun dienen anscheinend Milchshakes als Waffe. Kurze Zeit später ist dann auch Nigel Farage von der UKIP in der schottischen Hauptstadt aufgetreten. Die Polizei hat da gleich dann im Vorfeld die Filialen von McDonald's angewiesen, keine Milchshakes zu verkaufen. Burger King hat allerdings dann auch einigen Humor bewiesen und hat dann getwittert: Dear people of Scotland, we are selling milkshakes all weekend. Have fun.
Jo, und wir spielen zum Ende der Sendung jetzt Anarchy in the UK von den Sex Pistols.